Goethe-Institut. Goethe-Zertifikat C1. Modellsatz. Das Modul Hören hat 4 Teile. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Lesen Sie jeweils zuerst die Aufgaben und hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Nach dem Hören haben Sie 3 Minuten Zeit, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Es werden nur die Lösungen und Texte auf dem Antwortbogen bewertet. Bitte schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Stift. Das Audio wird jetzt gestoppt. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt. Während der Prüfung ist das nicht mehr möglich. Hören Teil 1. Sie hören einen Podcast über neue Bücher. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, zu welchem Buch die Aussage passt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu der heutigen Ausgabe meines Podcasts Lesezeit. Ich stelle wieder 3 absolut lesenswerte Neuerscheinungen vor. Meine erste Empfehlung ist der Roman Polarsturm von Frieda Strohmeier. Der erste Satz, unser Herz schlägt nicht mehr, zieht die Leserinnen und Leser gleich mitten ins Geschehen. Erzählt wird von einer wissenschaftlichen Expedition und zugleich von Freundschaft und Konkurrenz. Handlungsort ist das Camp eines Polarforschungsteams in der Antarktis. Ein unglaublich spannender Ort. Obwohl er für Menschen kaum dauerhaft bewohnbar ist, haben sich viele Tierarten an die rauen Bedingungen angepasst. Hier ist die Protagonistin, Wiebke, Expeditionsleiterin. Mit ihrem Team untersucht sie Wetterverhältnisse und Atmosphäre vergangener Jahrhunderte, um so Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Gleichzeitig kommt es im Team immer mehr zu Spannungen. Die Protagonistin steht vor einer schwierigen Entscheidung über Recht und Unrecht. Strohmeier ist ein spannendes Werk gelungen, für das sie fundiert naturwissenschaftliche und ökologische Fakten recherchiert hat und diese verständlich vermittelt. Ein berührender und informativer Roman. Die zweite Neuerscheinung ist ein Sachbuch, Faszination Meer. Es vermittelt eine umfassende Weltgeschichte der Meere und Hafenstädte. Der Historiker Christoph Stump führt die Geschichte, in der der Mensch auf den Weltmeeren unterwegs ist, von den Anfängen bis heute aus. Stump schildert dabei 2 Seiten. Auf der einen Seite geht es um die Menschen und ihre Arbeit auf den Schiffen und in den Häfen, auf der anderen Seite um die Waren und ihren Handel. Darüber hinaus wird dargestellt, wie sich die Herrschaft über die Seewege in den letzten Jahrhunderten gewandelt hat. Stump illustriert mit Fallbeispielen aus der Geschichte, wie das Meer die wirtschaftliche, politische und kulturelle Situation Europas beeinflusst hat. Der Autor geht auch auf Gefahren und Herausforderungen der Schifffahrt ein und vermittelt außer historischem Wissen auch ethische Botschaften sowie ein Plädoyer für mehr Nachhaltigkeit. Das Buch ist anschaulich, konkret und spannend zu lesen. Dritter und letzter Titel ist ebenfalls ein Sachbuch. Die Natur und das Meer von Nivin Elghani, Professorin für Ozeanforschung. Ein zentraler Aspekt ihres Buches ist die Rolle der Meere für die Menschen und umgekehrt. Die Autorin beschäftigt sich mit der sinkenden Wasserqualität und den Veränderungen maritimer Lebensformen, für die der Mensch mitverantwortlich ist. Sie schreibt von der Tier- und Pflanzenwelt und macht aufbauend auf empirischen Beobachtungen dazu auf bevorstehende Gefahren aufmerksam. Daraus leitet sie Zukunftsszenarien ab. Das Buch eignet sich für alle, die das Meer wertschätzen und besser verstehen wollen. Es ist sehr aktuell und öffnet den Leserinnen und Lesern die Augen für die Herausforderungen unserer Zivilisation. Das war es für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis nächste Woche.
Ende Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören ein Radiointerview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung Wissenschaft am Nachmittag. Heute begrüße ich Professor Tobias Maurer, Neurowissenschaftler an der Universität Erlangen.
Guten Tag.
In Ihren Publikationen befassen Sie sich mit spannenden Fragen zur Hirnforschung. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Schreiben mit der Hand. Man hört ja immer öfter, Kinder hätten zunehmend Probleme mit der Hand zu schreiben.
Tatsächlich bestätigen Lehrende, dass sich das Schriftbild bei vielen Schülerinnen und Schülern sichtbar verschlechtert hat. Einer Umfrage zufolge hat mittlerweile über die Hälfte Probleme, flüssig mit der Hand zu schreiben. Die Orthographie bereitet ihnen dagegen nicht mehr Probleme als früher auch.
Das liegt natürlich am Computer bzw. am Tippen, oder?
Genau, und diese Entwicklung hin zum Computer bringt noch mehr Nachteile mit sich. Natürlich ist man beim Schreiben mit dem Stift langsamer als auf einer Tastatur und braucht auch für Korrigierarbeiten definitiv länger. Wichtig ist aber, das Schreiben mit der Hand ist ein komplexer, feinmotorischer Prozess. 12 Hirnareale sind aktiv, mehr als 30 Muskeln und 17 Gelenke arbeiten zusammen. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die fließenden Bewegungen koordinatives Geschick, Kreativität und Konzentration fördern. Es gibt Länder auf der Welt, die bereits stark digitalisiert sind. Und gerade deshalb kehren manche Menschen dort wieder zum Analogen zurück.
Können Sie da ein Beispiel geben?
In den Vereinigten Staaten ist die Digitalisierung im Unterricht zwar weit verbreitet, dennoch gibt es nicht wenige Eltern, die hohe Summen dafür ausgeben, dass ihre Kinder sogenannte analoge Schulen besuchen. Dort hat man die Nachteile des digitalen Schreibens für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten eines jungen Menschen erkannt.
Soeben ist Ihr neuestes Buch »Schreiben und Verstehen« erschienen. Wie ist das entstanden? Analog oder digital?
Gute Frage. Aber ich weiß die Vorteile der digitalen Welt durchaus zu schätzen und nutze diese gern, auch bei Publikationen. Ich habe mir zuerst mit der Hand Notizen gemacht. In dieser Phase entstand das Gerüst für jedes Kapitel und dafür reichte jeweils eine Seite. Darauf habe ich alle wichtigen Inhalte notiert und miteinander verbunden. Im nächsten Schritt konnte ich das Geschriebene sortieren. Erst als ich ein Kapitel im Kopf vor mir sah, setzte ich mich an den Laptop. Da ging es mir dann nur noch darum, die Inhalte sprachlich auszuformulieren.
Interessante Arbeitsweise, allerdings auch überraschend in der heutigen Zeit. Werden unsere Kinder in Zukunft überhaupt noch mit der Hand schreiben? Geht da nicht etwas Wichtiges verloren? Sollte man die Nutzung von Computern beispielsweise in Grundschulen nicht besser einschränken?
Also offen gestanden vermischen diese Fragen Aspekte, die nicht zusammengehören und deshalb sind sie unpassend. Der Umgang mit digitalen Geräten ist selbstverständlich eine Fertigkeit, die heute jeder und jede beherrschen muss. Dazu gehört auch das Tippen. Damit reduziert sich zwar das Schreiben mit der Hand, trotzdem ist es eine wichtige Kulturtechnik.
Warum sehen dennoch viele einen Vorteil darin, ganz auf den Computer umzusteigen?
Das Schreiben von Texten mit der Tastatur ist für die meisten schneller und bequemer. Getippte Texte lassen sich außerdem unkompliziert korrigieren, umstellen, streichen. Aber genau das ist meiner Meinung nach ein Problem. Denn oft tippen wir beispielsweise in einer Besprechung oder an der Uni das Gehörte fast eins zu eins mit, ohne weitere Eigenleistung.
Und wie ist das beim Schreiben mit der Hand?
Da können wir nicht so schnell schreiben wie tippen und überlegen uns daher schon während des Schreibens, was wir aufschreiben und was wir weglassen. Dabei lernen wir, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bewusst auswählen können wir aber nur, wenn wir uns mit dem Gehörten beschäftigen und es verstehen.
Der Mensch hat sich technologischen Veränderungen immer wieder angepasst. Erwarten Sie, dass sich mit fortschreitender Digitalisierung das Schreiben weiter verändern wird?
Das ist schwer zu sagen. Was das Schreiben mit der Hand angeht, so wird dessen Bedeutung vielleicht abnehmen. Aber es wird weiterhin eine Ausdrucksform unserer Kultur bleiben. Für mich ist das keine Frage von entweder oder. Hybride Formen sind hier ein gutes Stichwort. Es wird in der bevorstehenden Phase darum gehen, eine stärkere Verbindung von Analogem und Digitalem zu schaffen.
Herr Maurer, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung Wissenschaft am Nachmittag. Heute begrüße ich Professor Tobias Maurer, Neurowissenschaftler an der Universität Erlangen.
Guten Tag.
In Ihren Publikationen befassen Sie sich mit spannenden Fragen zur Hirnforschung. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Schreiben mit der Hand. Man hört ja immer öfter, Kinder hätten zunehmend Probleme mit der Hand zu schreiben.
Tatsächlich bestätigen Lehrende, dass sich das Schriftbild bei vielen Schülerinnen und Schülern sichtbar verschlechtert hat. Einer Umfrage zufolge hat mittlerweile über die Hälfte Probleme, flüssig mit der Hand zu schreiben. Die Orthographie bereitet ihnen dagegen nicht mehr Probleme als früher auch.
Das liegt natürlich am Computer bzw. am Tippen, oder?
Genau, und diese Entwicklung hin zum Computer bringt noch mehr Nachteile mit sich. Natürlich ist man beim Schreiben mit dem Stift langsamer als auf einer Tastatur und braucht auch für Korrigierarbeiten definitiv länger. Wichtig ist aber, das Schreiben mit der Hand ist ein komplexer, feinmotorischer Prozess. 12 Hirnareale sind aktiv, mehr als 30 Muskeln und 17 Gelenke arbeiten zusammen. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die fließenden Bewegungen koordinatives Geschick, Kreativität und Konzentration fördern. Es gibt Länder auf der Welt, die bereits stark digitalisiert sind. Und gerade deshalb kehren manche Menschen dort wieder zum Analogen zurück.
Können Sie da ein Beispiel geben?
In den Vereinigten Staaten ist die Digitalisierung im Unterricht zwar weit verbreitet, dennoch gibt es nicht wenige Eltern, die hohe Summen dafür ausgeben, dass ihre Kinder sogenannte analoge Schulen besuchen. Dort hat man die Nachteile des digitalen Schreibens für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten eines jungen Menschen erkannt.
Soeben ist Ihr neuestes Buch »Schreiben und Verstehen« erschienen. Wie ist es entstanden, analog oder digital?
Gute Frage. Aber ich weiß die Vorteile der digitalen Welt durchaus zu schätzen und nutze diese gern, auch bei Publikationen. Ich habe mir zuerst mit der Hand Notizen gemacht. In dieser Phase entstand das Gerüst für jedes Kapitel und dafür reichte jeweils eine Seite. Darauf habe ich alle wichtigen Inhalte notiert und miteinander verbunden. Im nächsten Schritt konnte ich das Geschriebene sortieren. Erst als ich ein Kapitel im Kopf vor mir sah, setzte ich mich an den Laptop. Da ging es mir dann nur noch darum, die Inhalte sprachlich auszuformulieren.
Interessante Arbeitsweise, allerdings auch überraschend in der heutigen Zeit. Werden unsere Kinder in Zukunft überhaupt noch mit der Hand schreiben? Geht da nicht etwas Wichtiges verloren? Sollte man die Nutzung von Computern beispielsweise in Grundschulen nicht besser einschränken?
Also offen gestanden vermischen diese Fragen Aspekte, die nicht zusammengehören und deshalb sind sie unpassend. Der Umgang mit digitalen Geräten ist selbstverständlich eine Fertigkeit, die heute jeder und jede beherrschen muss. Dazu gehört auch das Tippen. Damit reduziert sich zwar das Schreiben mit der Hand, trotzdem ist es eine wichtige Kulturtechnik.
Warum sehen dennoch viele einen Vorteil darin, ganz auf den Computer umzusteigen?
Das Schreiben von Texten mit der Tastatur ist für die meisten schneller und bequemer. Getippte Texte lassen sich außerdem unkompliziert korrigieren, umstellen, streichen. Aber genau das ist meiner Meinung nach ein Problem. Denn oft tippen wir beispielsweise in einer Besprechung oder an der Uni das Gehörte fast eins zu eins mit, ohne weitere Eigenleistung.
Und wie ist das beim Schreiben mit der Hand?
Da können wir nicht so schnell schreiben wie tippen und überlegen uns daher schon während des Schreibens, was wir aufschreiben und was wir weglassen. Dabei lernen wir, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bewusst auswählen können wir aber nur, wenn wir uns mit dem Gehörten beschäftigen und es verstehen.
Der Mensch hat sich technologischen Veränderungen immer wieder angepasst. Erwarten Sie, dass sich mit fortschreitender Digitalisierung das Schreiben weiter verändern wird?
Das ist schwer zu sagen. Was das Schreiben mit der Hand angeht, so wird dessen Bedeutung vielleicht abnehmen. Aber es wird weiterhin eine Ausdrucksform unserer Kultur bleiben. Für mich ist das keine Frage von entweder oder. Hybride Formen sind hier ein gutes Stichwort. Es wird in der bevorstehenden Phase darum gehen, eine stärkere Verbindung von Analogem und Digitalem zu schaffen.
Herr Maurer, vielen Dank für das Gespräch.
Ende Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch mit mehreren Personen über das Wohnen der Zukunft. Sie hören den Text in 4 Abschnitten jeweils einmal. Zu jedem Abschnitt gibt es 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Vor dem Hören eines Abschnitts haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die 2 Aufgaben zu lesen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 und 17.
Willkommen zu unserer Sendung Unsere Zukunft neu gedacht. Wir widmen uns heute der Frage, wie wir in Zukunft wohnen wollen. Eingeladen haben wir Frau Dr. Kuhn, Soziologin an der Universität Leipzig, und Herrn Hoffmann, Architekt und Städteplaner aus Köln.
Guten Tag.
Hallo.
Frau Dr. Kuhn, in Ihrer jüngsten Publikation fordern Sie neue Leitbilder für das Wohnen. Können Sie das näher erläutern?
Ich denke, die Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass wir jeden Quadratmeter unbebaute Fläche schützen sollten. Was uns fehlt, sind naturbelassene Räume mit Zugängen zu Bäumen, Feuchtflächen und Wiesen und nicht etwa weitere freistehende Gebäude aus Beton, in denen nur wenige Personen wohnen.
Das stimmt. Einfamilienhäuser etwa werden durch Steuervorteile gefördert wie keine andere Wohnform. Das ist ökologisch und sozial fragwürdig. Siedlungen mit Einfamilienhäusern verursachen erhebliche Kosten für eine gute Infrastruktur.
Auf welche Wohnform setzen Sie, Frau Kuhn?
Wir brauchen Baukonzepte für innenstadtnahe Quartiere mit Gemeinschaftsflächen, die alle nutzen können. Das sind Wohnprojekte, die es Menschen ermöglichen, innovativ miteinander zu leben. Entscheidend ist der private Rückzugsraum. Orte, die dem Einzelnen Privatsphäre garantieren. Jeder Bewohner sollte daneben aber auch gemeinschaftlich genutzte Flächen zur Verfügung haben. Man teilt sich Waschkeller oder andere Räume. Wichtig sind auch die Bewegungsflächen zwischen den Privaträumen wie Treppenhäuser. Dort sollte der Kontakt miteinander gefördert werden, beispielsweise durch Sitzecken. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 18 und 19.
Herr Hoffmann, wie beurteilen Sie die von Frau Kuhn vorgestellten Wohnkonzepte?
Für mich sind neue Wohnformen äußerst spannend. Doch ein Großteil der Bevölkerung macht sich eher Sorgen über steigende Mieten als Gedanken über alternative Wohnformen. Obwohl es bereits Beispiele für integrative Wohnprojekte oder Mehrgenerationenhäuser gibt, behalten die meisten im Alter ihre viel zu große Etagenwohnung. Wir kommen nur wirklich voran, wenn wir kleinteilige Wohneinheiten und leerstehende Gewerbeeinheiten in den Städten so umfunktionieren, dass sie modernes Leben und Gemeinschaftswohnen ermöglichen. Dazu gibt es erste Projekte wie Mehretagenhäuser, die im Erdgeschoss kleine Räume für Läden, Cafés, Restaurants vorsehen, in den anderen Stockwerken Wohnungen und Studios für Kreativtätige.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 20 und 21.
Aber das widerspricht doch dem Trend, dass immer mehr Menschen aufs Land ziehen.
In der Tat entstehen in ländlichen Gebieten viele Siedlungen. Aber die Bewohner werden bald merken, dass ihnen dort Infrastruktur fehlt. Es ist illusorisch zu glauben, diese könne man flächendeckend aufbauen und aufrechterhalten. Wenn die Bevölkerungsentwicklung so weitergeht, also mehr Singles, Kleinfamilien oder Ältere Wohnraum benötigen, dann brauchen wir andere Lösungen. Städtisches Wohnen ist die ökologischere Wohnform. Deshalb gehört es zu einer zukunftsorientierten Stadtplanung dazu, dass Ärzte, Bahnhöfe und Geschäfte fußläufig erreichbar sind.
Das sehe ich auch so. Es muss jetzt darum gehen, Wege für ein CO2-reduziertes Wohnen zu ebnen.
Ist das Modell der winzig kleinen Häuschen, sogenannter Tiny Houses, eine Alternative?
Für manche sicherlich, aber nicht für breite Schichten der Gesellschaft. Die Wohnfläche in den Häuschen ist auf ein Minimum beschränkt, was akribische Detailplanung bei der Einrichtung erfordert. Das kann tatsächlich gelingen. Und deshalb sehe ich dieses Konzept durchaus als Zeichen für ein Umdenken. Weg von klassischen Wohnformen hin zu klimaverträglichen Konzepten.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 22 und 23.
Frau Kuhn, da wir gerade von den Kleinsthäusern sprachen, wie viel Platz braucht der Mensch?
Rechnerisch bewohnt jeder und jede in Deutschland gut 47 Quadratmeter. 25 halte ich für angemessen und besser für das Wohl der Menschen. Es wird unterschätzt, wie viel Arbeit Wohnen bedeutet. Diese Arbeit wird durch kleinere Wohnstätten reduziert. Obwohl uns immer mehr technische Geräte zur Verfügung stehen, verbringen wir viele Stunden mit Hausarbeit. Vergessen wir nicht, es gibt heute ausgefeilte Einrichtungskonzepte, mit denen man auf engem Raum eine große Zahl an Sachen unterbringen kann. Generell denke ich, dass in Deutschland viele Menschen ihre Wohnsituation gern verändern würden. etwa dann, wenn die Kinder ausgezogen sind oder sich die Partnerschaft verändert hat. Aber der Wohnungsmarkt ist umkämpft. Umzüge sind teuer und meist mit höheren Wohnkosten verbunden. Der Staat sollte ein Wechselmodell anbieten, zum Beispiel ein Einfamilienhaus mit nur einer Person gegen eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Familie. Eine Option, die einen kostenreduzierten Wohnwechsel ermöglicht, etwa durch Steuererleichterungen oder den Wegfall der Notarkosten, könnte Abhilfe schaffen.
Öffnen wir nun die Runde für unser Publikum. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.
Ende Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören einen Vortrag über Maßnahmen in der Europäischen Union. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 24 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit.
Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte Ihnen darstellen, welche familienorientierten Ziele für Berufstätige die Europäische Union aktuell verfolgt und welche Erfolge es in diesem Bereich in den letzten Jahren zu verzeichnen gab. Die EU ist ökonomisch ein wichtiger Akteur und kann dies nur durch die berufstätigen Bürgerinnen und Bürger sein. Ein großer Teil von ihnen hat neben einem Partner oder einer Partnerin auch Kinder, für deren Betreuung während der Arbeitszeit gesorgt werden muss. Neben der Bereitstellung von Geld spielt also die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur zur Entlastung der Betroffenen eine wichtige Rolle. Der Europäische Rat hatte das Ziel formuliert, bis zum Beginn des Jahrzehnts EU-weit eine Beschäftigungsquote von 75% zu erzielen. Dieses Ziel wurde in 17 Mitgliedstaaten erreicht. Rückblickend lässt sich festhalten, der Anteil erwerbstätiger Frauen stagnierte in den 10er-Jahren bei gut 60%. Seit einigen Jahren liegt er jedoch bei über 67%, mit leichter Tendenz nach oben. Bei den erwerbstätigen Männern war in diesem Zeitraum ein kleiner Rückgang, gefolgt von einem stetigen Anstieg zu beobachten. Weniger deutlich sind die Fortschritte bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Weder bei der Frage der gleichen Entlohnung noch bei der Anzahl von Frauen in Führungspositionen gibt es nennenswerte Fortschritte. Das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen liegt bei knapp 15%, doch der Abstand verringert sich europaweit allmählich. Hier in Deutschland liegen wir bedauerlicherweise noch 5% darüber. Diese Situation dürfte sich kaum ändern, solange bei den erwerbstätigen Frauen die Anzahl der Frauen mit Kindern größer ist, die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben oder Sonderurlaub aus familiären Gründen in Anspruch nehmen. Sie leisten dann zu Hause natürlich ebenfalls Arbeit, jedoch unbezahlt. Im Gegensatz dazu arbeitet die Mehrheit aller Männer, inklusive den Vätern, in Vollzeit. Ich möchte Ihnen nun zwei erfolgreiche EU-Maßnahmen vorstellen, die zur Verbesserung dieser Situation beitragen. Erstens sind die neuen Varianten der Elternzeit erfolgreich, insbesondere in Deutschland. Sowohl Mütter als auch Väter können sich nach der Geburt eines Kindes bis zu 3 Jahre beurlauben lassen. Für das Elterngeld ist es unerheblich, ob die Eltern vor der Geburt erwerbstätig waren. Berufstätige Väter müssen spätestens in der Arbeit 7 Wochen vor der geplanten Elternzeit ihre Pläne mitteilen. Dabei benötigt der werdende Vater keine Zustimmung, denn ein Vaterschaftsurlaub muss gestattet werden. Zweitens hat es beachtliche Verbesserungen bei der Kinderbetreuung gegeben. Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, mehr Kindergartenplätze und Betreuungsplätze für Kleinkinder zu schaffen. Die Forderung für die Plätze in diesen Einrichtungen umfasst Folgendes. Sie müssen für die Eltern erschwinglich sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gut ausgebildet sein und zuletzt müssen die Öffnungszeiten auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern abgestimmt werden. Idealerweise sollten sie in unmittelbarer Nähe des Wohnorts sein, jedoch hat man darauf keinen Anspruch. Abschließend möchte ich feststellen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt für die demografische und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes eine entscheidende Rolle. Mitgliedstaaten, in denen es solche wirksamen Maßnahmen gibt, verzeichnen sowohl deutlich höhere Geburtenraten als auch höhere Beschäftigungsquoten von Frauen als Staaten ohne solche Maßnahmen. Dieser Effekt ist unumstritten. Was heißt das für uns? Die EU will europaweit günstigere Bedingungen schaffen, damit die demografische Entwicklung in Ländern wie Deutschland, dessen Bevölkerung ein hohes Durchschnittsalter verzeichnet, verändert werden kann. Frauen und Männer, die Kinder oder auch pflegebedürftige Familienmitglieder betreuen, müssen durch gesetzliche Maßnahmen entlastet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte Ihnen darstellen, welche familienorientierten Ziele für Berufstätige die Europäische Union aktuell verfolgt und welche Erfolge es in diesem Bereich in den letzten Jahren zu verzeichnen gab. Die EU ist ökonomisch ein wichtiger Akteur und kann dies nur durch die berufstätigen Bürgerinnen und Bürger sein. Ein großer Teil von ihnen hat neben einem Partner oder einer Partnerin auch Kinder, für deren Betreuung während der Arbeitszeit gesorgt werden muss. Neben der Bereitstellung von Geld spielt also die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur zur Entlastung der Betroffenen eine wichtige Rolle. Der Europäische Rat hatte das Ziel formuliert, bis zum Beginn des Jahrzehnts EU-weit eine Beschäftigungsquote von 75% zu erzielen. Dieses Ziel wurde in 17 Mitgliedstaaten erreicht. Rückblickend lässt sich festhalten, der Anteil erwerbstätiger Frauen stagnierte in den 10er-Jahren bei gut 60%. Seit einigen Jahren liegt er jedoch bei über 67%, mit leichter Tendenz nach oben. Bei den erwerbstätigen Männern war in diesem Zeitraum ein kleiner Rückgang, gefolgt von einem stetigen Anstieg zu beobachten. Weniger deutlich sind die Fortschritte bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Weder bei der Frage der gleichen Entlohnung noch bei der Anzahl von Frauen in Führungspositionen gibt es nennenswerte Fortschritte. Das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen liegt bei knapp 15%, doch der Abstand verringert sich europaweit allmählich. Hier in Deutschland liegen wir bedauerlicherweise noch 5% darüber. Diese Situation dürfte sich kaum ändern, solange bei den erwerbstätigen Frauen die Anzahl der Frauen mit Kindern größer ist, die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben oder Sonderurlaub aus familiären Gründen in Anspruch nehmen. Sie leisten dann zu Hause natürlich ebenfalls Arbeit, jedoch unbezahlt. Im Gegensatz dazu arbeitet die Mehrheit aller Männer, inklusive den Vätern, in Vollzeit. Ich möchte Ihnen nun 2 erfolgreiche EU-Maßnahmen vorstellen, die zur Verbesserung dieser Situation beitragen. Erstens sind die neuen Varianten der Elternzeit erfolgreich, insbesondere in Deutschland. Sowohl Mütter als auch Väter können sich nach der Geburt eines Kindes bis zu 3 Jahre beurlauben lassen. Für das Elterngeld ist es unerheblich, ob die Eltern vor der Geburt erwerbstätig waren. Berufstätige Väter müssen spätestens in der Arbeit 7 Wochen vor der geplanten Elternzeit ihre Pläne mitteilen. Dabei benötigt der werdende Vater keine Zustimmung, denn ein Vaterschaftsurlaub muss gestattet werden. Zweitens hat es beachtliche Verbesserungen bei der Kinderbetreuung gegeben. Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, mehr Kindergartenplätze und Betreuungsplätze für Kleinkinder zu schaffen. Die Forderung für die Plätze in diesen Einrichtungen umfasst Folgendes. Sie müssen für die Eltern erschwinglich sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gut ausgebildet sein Und zuletzt müssen die Öffnungszeiten auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern abgestimmt werden. Idealerweise sollten sie in unmittelbarer Nähe des Wohnorts sein, jedoch hat man darauf keinen Anspruch. Abschließend möchte ich feststellen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt für die demografische und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes eine entscheidende Rolle. Mitgliedstaaten, in denen es solche wirksamen Maßnahmen gibt, verzeichnen sowohl deutlich höhere Geburtenraten als auch höhere Beschäftigungsquoten von Frauen als Staaten ohne solche Maßnahmen. Dieser Effekt ist unumstritten. Was heißt das für uns? Die EU will europaweit günstigere Bedingungen schaffen, damit die demografische Entwicklung in Ländern wie Deutschland, dessen Bevölkerung ein hohes Durchschnittsalter verzeichnet, verändert werden kann. Frauen und Männer, die Kinder oder auch pflegebedürftige Familienmitglieder betreuen, müssen durch gesetzliche Maßnahmen entlastet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ende Teil 4. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Dazu haben Sie 3 Minuten Zeit. Ende des Moduls Hören.